O du heiliger Vater, sei du wieder bei uns allen hier und erleuchte uns in deinem Geist und lass uns dich erkennen als den wahren Vater, als unser Gott und unser Geliebter. Sei du mit uns allen und segne diese ganze Erde, dass sie wieder das werde, was du möchtest, dass sie eine Pflanzschule deiner Kinder ist. Und du hast uns hierher gestellt, daran mitzuarbeiten. Und so gib uns die Kraft und die Liebe dazu, dass wir dir dienen und dein Wort verbreiten in dieser Zeit, da es so wenig wert ist. So sei du auch jetzt in diesem Kreis und lass uns auch in diesem Sinne ein wahres Pfingsten haben, dass dein Heiliger Geist uns überschatte und uns lebendig mache in allem unserem Denken und Tun, in unseren Worten und Handlungen und in unserem Herzen. Amen. Ja, liebe Freunde, ich möchte zuerst einen kleinen Nachtrag machen zu dem, was Wilfried gestern gesagt hatte. Er hatte nämlich gesagt, dass der geistigen Sonne ein neues Geschlecht heranreift, wenn ich mal das so ausdrücken darf, die jetzt auf diese Erde, also als es geschildert wurde, auf die Erde geschickt werden, damit sie hier praktisch ein neues Reich oder eine neue Generation einläuten. Und so sind ganz viele Menschen sicher aus diesen Welten, aus diesen Sonnenwelten, auch hier unter uns Menschen, um uns, ja, zu leiten und zu ziehen und uns dahin zu führen. Aber ich wollte dazu sagen, dass Ihnen, als es an der Antrag gestellt wurde, kommt und legt eure Hände auf den Altar und dann werdet ihr entrückt auf diese Erde, dass Sie diese Erde aber vorher kennenlernen sollten und dann wurde Ihnen geschildert, wie furchtbar sie ist und dass Ihnen alles weggenommen wird, die Rückerinnerung und dass es hier also Zank und Streit gibt und dergleichen mehr. Und dann sind die meisten zurückgeschreckt und haben es nicht gewagt, ihre Hände aufzulegen, weil sie meinten, das können sie nicht durchstehen. Aber diejenigen, die in ihrem Herzen eine Liebe zu dem Herrn, zu dem Jesus empfunden hatten und aus Liebe ihm folgen wollten, weil ja auch er diesen Weg gegangen ist, die merkten in ihrem Herzen, wie sie behütet werden und beschützt werden und wie sie diesen Weg ohne jeden Anstand überwinden können. Und das wollte ich dazu sagen, dass es auch zwei Wege gibt. Und dieser Weg der Liebe, und das ist auch ein Weg, den ich gegangen bin, wenn ich das so sagen darf, und möchte vielleicht vorweg ein bisschen um Verzeihung bitten, wenn ich viel Persönliches sage, nicht um mich rauszustellen, sondern nur einfach, ja, zu sagen, wie das geistige Leben sein kann und wie es in einem ist. Und so bin ich vielleicht auch über solch einen Weg hierher gekommen, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, als schon ganz kleines Kind, hatte ich eine große Liebe zu Jesus. Und die wagte ich aber gar nicht zu sagen. Da war ich also noch Kleinkind, da war ich ja, noch Kindergartenkind, wie man heute sagt. Und es war ganz verborgen in mir und ich wagte auch nicht, den Namen Jesus irgendwo auszusprechen. Ich glaube auch meinen Eltern gegenüber gar nicht. Aber er war in mir. Und ich erinnere mich, dass ich in vielen Dingen, die ich erlebte und die schön waren, immer fragte, ist das nur schöner als du in mir? Und dann war ich immer froh, wenn ich dann sagen konnte, nein, du bist noch schöner. Ob Geburtstag oder was es auch ist, Kinobesuch. Das war ja damals Sensation, nicht, dass man ein Kino ging. Ich bin Jahrgang 32. Ja, also das war nicht so wie heute, dass man überfüttert ist in diesen Dingen. Und so war dieser Name in mir immer eingegraben, kann ich sagen, wie ein Heiligtum. Und ich wagte nicht einmal, den Namen Jesus auszusprechen, weil ich Angst hatte, dass er entheiligt würde. Jetzt nicht durch mich, aber durch den Spott der anderen. Denn ich sah ja, dass sie da gar nicht in dieser Richtung, ja, solche Empfindungen hatten. So ist mein Anfang gewesen. Ich weiß es nicht, wie die ersten Tage sind, aber es war schon irgendwie so. Und vielleicht kann ich dazu sagen, das soll jetzt aber nicht so viel, als meine Mutter nun schwanger war und sie überlegten, welchen Namen sie mir geben könnten, wussten auch nicht Mädchen oder Junge oder dergleichen, da träumte sie, dein Sohn soll Peter heißen. Und das war dann für sie bindend. Die haben gesagt, wenn es ein Sohn ist, dann wird er Peter genannt. Das heißt, da ist schon irgendetwas vom Geistigen hierher geschickt worden in meiner Person, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich war das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen sollte. Ich war verschlossen, ich konnte gar nicht reden. Ich hatte Hemmung vor Leuten, überhaupt was zu sagen. Das war ja mein großes Handicap, dass ich in der Schule dann nichts sagte und dann hinsetzen fünf. Nicht? Und so war ich dann auch eingeschätzt worden. Und in einer Klasse wurde sogar mal gesagt, ich würde dem lieben Herrgott hier bloß den Tag stehlen, ja, in der Schule. Nicht? Da war ich aber schon in der höheren Klasse, also nicht mal in den ersten vier Klassen. Und ich weiß noch genau, wie ich da mich auf die Bank setzte und sagte, nein, Jesus, dich liebe ich über alles. Ja, da kann der Lehrer sagen, was er will. Das waren so meine Empfindungen. Und dann kommt eine wichtige, insofern muss ich ein paar Sachen aus meinem Leben erzählen, um zu verstehen, warum ich eigentlich heute hier stehe, wenn ich mal so sagen will, nach all diesen vielen Jahren. Das war 1945 und es war die Front ganz nah in Polen und die Kanonen donnern gingen und wir kriegten sozusagen die letzten Informationen, was wir tun sollten von Jungvolk. Nicht? Und dann wurde also ein Appell gehalten. Und ich weiß von dem Appell eigentlich überhaupt nichts, was der erzählt hat da vorne, sondern ich hatte ein Gespräch mit Jesus. Und es kam in mir auf, ich will nicht sagen wie eine Stimme, sondern wie eine Gewissheit, die sagte, wenn du nicht erzählst, was in dir ist, den anderen, dann wissen die das gar nicht. Und du musst von mir erzählen. Und da ist ja sozusagen so der erste Anstoß gewesen, zu sagen, ja, ich muss es. Und dann habe ich mir angewöhnt, also richtig mühsam den Namen Jesus auszusprechen. Nicht, weil ich ihn nicht mochte, sondern weil er mir so heilig war. Aber heute ist es natürlich ganz anders und nichts Lieberes, sage ich, als Jesus. Und will meine Liebe zu ihm damit zum Ausdruck bringen. Nun, in dieser Zeit, 1945, geht also zurück der Entschluss, das musst du sagen. Und da musste ich also meine ganze Schüchternheit ablegen. Natürlich konnte ich keine Vorträge halten und nichts, denn ich wusste ja auch überhaupt nichts über ihn. Ich wusste nur, dass er war. Und ich wusste nur, dass ich ihn liebte und dass ich zu ihm immer gesagt hatte, wenn ich könnte, würde ich dein Kreuz übernehmen, dass du nicht sterben musst. Dann kannst du mich ja hin sterben lassen. Und dann bin ich im Bett zusammen in die Ecke mich gedrückt und habe gesagt, wenn dich keiner mag, zu mir kannst du immer kommen. Hier. Das ist was Kindliches, ja. Aber ich bin überzeugt, dass es etwas ist, was mich ganz weit nach vorne gebracht hat in dieser Empfindung zu dem Göttlichen hin, auch zu den geistigen Erkenntnissen, die man dann bekommen hat. Wie gesagt, das war so der erste Anfang. Aber dann kam eine Flaute, wie das so ist, die Pubertät. Dann wurde ich konfirmiert und dann war eigentlich ein ziemlicher Nullpunkt in dieser Hinsicht erreicht. Nicht zu Jesus hin, aber zu dem, zu der Religion und so weiter. Und ich weiß noch, dass ich immer sagte mir, wenn das Gott gewesen ist, der da gekommen ist selber, da muss ja viel mehr hinter diesen Geschichten stecken, die einem der Pfarrer dort im Konfirmandenunterricht erzählt hat. Das weiß ich noch. Aber zu meiner großen Schande muss ich gestehen, dass der Höhepunkt dieser Konfirmation dann etwas gewesen ist, was, da müsste man sich eigentlich für schämen. Es war ein Freund, der mit einem Fahrrad ankam. Und dann durfte ich eine Runde mit dem Fahrrad fahren. Und das war der Höhepunkt des Tages. Das hat mich dann später erschreckt, dass ich so absinken konnte in dieser Hinsicht. Aber es steckt noch was anderes dahinter, meine Liebe zum Fahrrad und zum Radrennenfahren. Also meine Hörer der Vorträge, die ich da massenhaft schon verteilt habe, die kennen die Geschichten zum Teil. Aber auch da ist etwas Interessantes, dass ich dann auch regelrecht davon weggeholt wurde, ja, von dieser Liebe. Aber zuerst war es so, dass ich eben in der Hinsicht gar nicht mehr so viel, auch mit dem Beten war das nicht mehr so stark. Ich war dann inzwischen, weiß ich, 18 Jahre alt, 16, 17 so vielleicht. Und dann weiß ich noch, wie ich eine Straße lang ging, musste auf eine Post gehen und ich habe immer die Angewohnheit gehabt, nicht Selbstgespräche eigentlich so mit Gott zu halten oder irgendwie, aber jedenfalls auf dem Wege. Und da kam mir in den Sinn, wie untreu ich bin. Und dass ich ihm doch so die Liebe geschworen habe und nun hast du noch nicht mal, was ich war, das letzte Mal gebetet und er ist ja gar nicht mehr so der Mittelpunkt. Und dann bin ich da stehen geblieben an einer Stelle, habe gesagt zu ihm, du Jesus, jetzt wird es anders. Jetzt werde ich mich ganz für dich einsetzen und du sollst mein allererstes sein. Aber was soll ich denn nun alles annehmen? In welche Religion soll ich denn gehen? Was soll ich denn glauben? Es gibt so viele Sachen, 5000 hatte ich damals gehört, verschiedene Glaubensgemeinschaften auf der Welt. Und wenn ich als dummer Mensch anfange, jetzt diese Glaubensgemeinschaften durchzustöbern, wo du jetzt vielleicht am wahrsten bist, nee, das mache ich nicht. Ich habe gesagt, ich kümmere mich nicht darum. Ich möchte nur, dass du mich dahin führst, wo ich dich erkenne, wie du wahrhaftig bist. Und dann habe ich gesagt, das suche ich auch nicht, gar nicht. Und da wurde ich geführt. Ich kam zu dem einen und zum anderen. Ich hatte dann den Justinus Kerner Buch gelesen, die Seelen von Bremen. Worstes hat einen richtig vom Stuhl gehauen. Und dann hatte ich mich erinnert, dass ich in einem Bücherschrank ein Buch gelesen hatte, wo von Engeln die Rede ist. Also damals hatte ich das mal irgendwann wieder weggestellt, als mal ja uninteressant weg. Da habe ich gesucht, bis gefunden hat, das war Swedenborg. Mein Vater hatte ja schon Swedenborg und meine Mutter, aber die hatten eigentlich nicht so viel darüber gesprochen. Mein Vater war sehr früh weg im Krieg und ich habe ihn eigentlich als kleines Kind nur zuletzt gesehen. Und insofern habe ich von ihm gar nicht so viel in dieser Hinsicht gehabt. Aber ich habe dieses Buch gefunden. Und da habe ich angefangen zu lesen, wie so ein, also das war mir völlig klar, als ich da lese, es ging mir wie, ja, ja, ging mir rein wie nichts, wie man sagt, man wie Öl, ja, so sagt man ja wohl dazu. Nun, ich hatte dann noch ein anderes Erlebnis, nachdem ich mich nämlich ihm ganz hingegeben hatte, dass er zu mir kam im Traum und nahm mich und umarmte mich. Und dieses Gefühl, an seiner Brust zu liegen, so wie die Jara oder andere in der Neuoffenbarung, das war so überwältigend, dass ich weiß noch genau, ich hatte also ein, zwei Wochen lang wie im Tran rumgelaufen, weil die Welt mir so komisch vorkam und ich hatte nur dieses Gefühl, was mich da erfasst hatte. Und dem Gefühl nachzugehen, das war es eigentlich. Und so hatte ich also dann den Swedenborg offen, habe das gelesen und dergleichen mehr. Und eines Tages stand daneben das Lorbeerberg. Und dann hatte ich den Himmelsgarten gegriffen, einfach wusste ja gar nicht, was ich da rausziehen soll, und schlug das auf und da war ich so betroffen. Es war genau das gleiche Gefühl, das ich hatte, als ich Jesus umarmte. Da trat er mir Tatsache wieder entgegen in diesem Gefühl. Und das war für mich also das Bindende, dass da das ist, was ich von ihm verlangte. Führ mich dahin, wo du bist, nicht was irgendwelche Leute sich ausgedacht haben. Das war sozusagen meine einzige Bedingung an ihn. Und dann mache ich das. Und dann hatte ich diese Schriften dann auch gelesen. Man kann ja sagen, wie so ein Ertrinken. Ne? Das hat man verschlungen regelrecht. Und da gab es ja kein Halten mehr. Und ich weiß noch, dass in dieser Zeit, ich musste ja auch arbeiten gehen, hatte dann einen Beruf gelernt, die Zimmerei, das gab für 48, das war alles so, naja. In der Zeit noch gab es keine Sachen, da gab es nur kaputte Häuser und dann hat man eben diese Sache gemacht und so weiter. Und da war ich mir eigentlich im Klaren, wie ich das so hatte, naja, den Beruf musst du nicht behalten, aber was soll ich nun machen? Dann habe ich wieder gesagt zu ihm, weißt du, du kennst mich ja und weißt, wo mich hinbringen willst. Und du weißt, was in mir ruht und darum führe mich. Und ich bleibe so lange Zimmermann, bis du mich da rausholst. Du bist ja auch Zimmermann gewesen, fand ich sogar sehr schön, weil es ja eine Parallele war dazu. Und ich finde es auch heute entsprechungsmäßig eigentlich richtig, dass ja der, der das Haus baut, nicht nur das Haus. In der damaligen Zeit, also zu Jesu-Zeiten, wurde die ganze Einrichtung von den Zimmerleuten gemacht. Also die Truhe, der Schrank, das Bett und was es alles gab. Da gab es ja nicht so Tischler in dem Sinne, sondern es war eben der Zimmermann, der das dann angefertigt hat. Also das heißt, er war der Bauer meines Hauses. Und das, dachte ich, ist ja eigentlich auch sehr schön, aber so wie heute Zimmerei ist, da willst du eigentlich doch nicht bleiben, warte ich. Und dieses Warten lohnte sich, weil nämlich dann eines Tages meine Mutter ankam und sagte, du, ich habe deinen Beruf gefunden. Kindergärtner, die wurden gesucht. Ja, weil die Männlichen alle im Krieg geblieben sind, die Kinder hatten keine väterlichen Beziehungen, jedenfalls wenig, und da suchten sie also diese Männlichen. Heute ist es ja gar nicht mehr so was Besonderes, aber damals war es neu. Und da wusste ich, als sie mir das sagte, und da gab es mir so einen Artikel aus der Zeitung, und da wusste ich, das ist es. Das ist es. Das musste werden. Weil ich hatte auch schon früher mit Kindern immer sehr gut, und immer wo ich war, waren Kinder, die mich umringten und so weiter. Also es war eigentlich so ganz folgerichtig. Und da habe ich dann nur noch zu ihm gesagt, jetzt musst du mir noch sagen, welche Schule, und dann gehe ich sofort los. Und es hat also auch wunderbar geklappt. Und aus dem schüchternen Jungen, der also nie was sagen konnte und dort auf 5 kriegte im Zeugnis, hatte ich plötzlich also die besten Noten, die man sich vorstellen kann, weil das flog mir alles zu und war wie selbstverständlich. Und dann bin ich in eine Stelle gekommen, die hatte mit kranken Kindern zu tun, mit orthopädisch kranken Kindern, das war ein Heim. Und da war ich also sehr gut aufgehoben, weil ich auch das Handwerk gelernt hatte. Und so konnte ich also sehr viel mit denen auch arbeiten, also Arbeitstherapie, Beschäftigungstherapie, wie es dann hieß. Und später ist daraus dann eine Schule geworden und dann bin ich noch Lehrer geworden und habe bis 1994, da habe ich dann als Lehrkraft gearbeitet im Handwerk und auch in allen möglichen. Also das war sozusagen nur mal so am Rande, dieser äußere Weg, aber immer auf dem Weg, er soll das machen. Du wirst dich nicht drum kümmern, irgendwohin dich zu bewerben und zu machen, das muss er dir in die Hand legen. Denn er weiß ja, wo er mich hinbringen will. Und wenn ich zurückgucke, dann sehe ich, dass alles das, was ich gemacht hatte, selbst die Zimmerei, nicht verkehrt war, sondern genau richtig. Die hatte mir den nächsten Beruf geholfen, und der nächste Beruf des Erziehers, den ich ja gelernt hatte, hat mir dann zum Lehrer dann den Weg geebnet, sodass ich also ohne Probleme diese Bahn gegangen bin und war das die ganze Zeit dort, und es konnte also wunderbar sein. Aber das ist nun der natürliche Weg, aber wir wollen ja hier den Geistigen nehmen, und der ist genauso geprägt von diesen Führungen. Denn als ich dieses Swedenborg las und mit meiner Mutter natürlich jetzt drüber sprach, dann sagten wir uns immer, es muss doch irgendeine Gemeinschaft geben, wo auch noch Swedenborg gelesen wird. Kann doch nicht sein und so weiter. Und dann haben wir uns an Verlage gewandt und dann kriegten wir die Adresse von Berlin, dass da ein Pfarrer ist und dass dort eine neue Kirche gibt in Swedenborg. Und da bin ich dann hingegangen, völlig unbedarftes Blatt, wie man so sagt. Das war 1954, insofern 60 Jahre, da ging es also los im Geistigen. Und da ist sozusagen so alles so ein bisschen jetzt jubiläumsartig war, dachte ich, man könnte ja mal einen Vortrag darüber halten, weil es ja jetzt gerade 60 Jahre sind, wo ich jetzt diesen Weg beschritten hatte. Aber da wusste ich noch nicht viel davon. Ich hatte auch nur von Swedenborg gelesen und ich hatte ja doch viel gelesen, aber noch keine Anwendung in irgendeiner Weise. Und so bin ich dann in diese Kirche gekommen und dann wurde ich gleich gefragt, oh, da kann er ja Sonntagsschulunterricht machen. Da war ja auch als Lehrer mit und das geht doch alles gut. Und na, da war ich noch Erzieher, also noch nicht Lehrer. Na gut, dann habe ich das also dann auch gemacht und dann gesagt, na ja, dann musst du ja auch Mitglied werden, machst du dann und so weiter. Aber Also ich bin dann 55 da sozusagen fest eingetreten und 64 kam ein neuer Umbruch und eine neue Wende. Und das muss man also erzählen. Ich hatte ja nun auch Lorbeer gelesen, aber ich merkte, dass in der Swedenborgkirche Lorbeer gar nicht gewollt wurde oder nicht anerkannt war. Da winken sie immer gleich ab und das braucht man gar nicht und so weiter. Aber ich hatte es trotzdem und dann hatte ich also sogar dann einen Pfarrer, wir hatten noch so einen Jungpfarrer dort zu dieser Zeit, der dann viel rumgereist ist in verschiedene Gemeinden, auch nach Wien. Und den habe ich gefragt, ob er nicht weiß, ob es irgendwo Lorbeerleute gibt, die also Lorbeer lesen. Sagt er, ja doch, in Wien gibt es was und die können sicher sagen, wo es in Berlin was gibt. Und hat mir der Swedenborg-Pfarrer dann sogar die Adresse gegeben von der Lorbeer-Gruppe, die in Berlin war. Das war der Schulze Angern, der eine Buchhandlung hatte. Und der Schulze Angern ist der, der das Buch da geschrieben hat, das lag die ganze Zeit, ist nicht mehr da, ewiges Vergängliches. Das hat er zu dieser Zeit gerade geschrieben. Und der hatte eine Buchhandlung und da hat er also lauter Vorträge gehalten über Lorbeer, auch über Swedenborg nicht so, das konnte er nicht so, aber über Lorbeer. Und da bin ich dann aufgetaucht und bin dort hingegangen. Und da wunderte ich mich immer, dass er dann immer mich fragte, wie die Dinge und jene Dinge sind. Ja, ich sage, komisch, dass er mich fragt, eigentlich müsste es umgekehrt sein. Aber er war sehr bestand, konnte sehr gute Vorträge halten. Und eines Tages sagte er, so, jetzt können Sie auch mal einen Vortrag halten. Ne? Aber das war was für mich. Da habe ich gleich gesagt, nee, das kann ich gar nicht. Wenn ich schon da stehe und höre meine Stimme oder höre auf und dann ist plötzlich eine gehende Leere, das kann ich eigentlich nicht.